Herzlich willkommen zum Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast begann seine Karriere als Landwirt. Die Quantenmedizin brachte die Wende, er wurde Trainer und Therapeut. Sein Lebensmotto: alles ist möglich, wenn du nur willst. Für ein spannendes Gespräch mit Michael Alois Wagner. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, lieber Markus.
Dein Leben begann mit Herausforderungen. Am Anfang schon sehr früh ein Schicksalsschlag. Die Mutter ist sehr früh verstorben.
Ja.
Was ist da damals passiert?
Also, mein Leben war am Anfang eine unbewusste Herausforderung, wie es natürlich in der Kindheit bei vielen, sehr vielen Menschen ist. Darum bin ich dir sehr dankbar, dass wir dieses Interview machen, weil wir bewegen immer. Und wir wollen ja die Menschen nicht nur fordern, sondern auch fördern. Und es war auch bei mir so, ich bin sehr mutterlastig. Ich bin einer von 10 Geschwistern und auf einer großen Landwirtschaft aufgewachsen in Niederösterreich. Und meine Mutter war, ich kann mich nur so erinnern, denn sie ist damit gestorben, wie ich 11 Jahre alt war. Sie war jahrelang immer krank, sehr schmächtig, aber voller Liebe. Und von dem zehre ich heute noch. Und aber wie gesagt, sie hat es dann nicht geschafft. Zuerst waren es nur Krankheiten, wie halt früher, ist ja schon so lange aus, war. Es waren halt Krankheiten wie Wintergrippe, hat man früher gesagt. Zuerst 14 Tage, dann 4 Wochen, dann 6 Wochen, dann plötzlich war es halt Lungenkrebs. Das war damals nicht so behandelbar wie heute, sage ich jetzt einmal. Und sie ist dann letztendlich gestorben.
Und auch die Jahre danach waren für dich ja mit persönlichen Herausforderungen. Ich habe in einer Biografie gelesen, auch psychosomatische Probleme, also da ging es dir auch nicht gut danach.
Dann. Ja, du hast vollkommen recht. Also früher nannte man ja das auf einem Bauernhof nicht psychosomatische Störungen. Früher hieß es halt, einer von 10 ist halt nicht so geworden. Und der ist halt nicht ganz bei uns in der Mundart nicht ganz dicht. Oder der ist halt, der hat halt so seine Probleme. Heute würde man sagen, der hat Bulimie, denn ich war immer untergewichtig und immer schmächtig und heute würde man sagen, der hat psychische Probleme, der ist Legastheniker, der ist das, heute hätte ich 20 Namen. Und früher hieß es halt, na gut, einer von 10 ist halt nicht so geworden.
Albträume haben dich auch geplagt und gefehlt damals, glaube ich?
Na, ich hatte extreme Ängste in meiner Kindheit. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Frage und ein Thema, weil ja viele Kinder mit Ängsten beheimatet sind. Und ich hatte immer Angst, verfolgt zu werden, immer Angst, dass vom Unsichtbaren. Ich hatte so viel Angst vom Tod und von der Finsternis. Und ich dachte immer, hinter mir steht wer und ist wer. Das war für mich eine Katastrophe. Und dann hat sich das irgendwo gewendet, wie eben meine Mutter gestorben ist. Dann hatte ich viele Träume. Aber die Träume haben sich gewandelt und ich hatte dann immer einen Traum. Ich werde eines Tages in einen See hineinspringen und auf der anderen Seite als Superman heraustauchen und alle Menschen auf der Welt helfen, damit sie nicht so sterben müssen wie meine Mutter. Der hat mich jahrelang begleitet. Und ich habe dann versucht, dann einmal jemandem zu erzählen und die haben gesagt, du bist ja nicht dicht. Also, schau dich an, du hast 50 Kilo und du kannst nichts. Du bist ja nichts. Wem willst du helfen?
Meine zurückblickend betrachtet, es waren ja nicht gerade die besten Startvoraussetzungen für ein erfolgreiches Leben. Wir kommen nachher noch zu dem, was danach natürlich du aus dir gemacht hast. Aber rückblickend betrachtet, diese Kindheit, diese Jahre, diese Herausforderungen, diese Albträume, Problemchen unter Anführungszeichen oder Probleme, waren die für dich das Hindernis oder wie betrachtest du das im Nachhinein, wenn du zurückschaust
jetzt? Also, wenn man in der Situation zu Hause ist, mittendrin ist, sieht man es ja nicht als Hindernis, sondern dann ist es eine Situation, so wie heute sagt man halt Burnout. Man ist in einem Burnout und jeder sagt, ja, was ist ein Burnout? Du kannst es dir nur vorstellen, wenn du drinnen bist. Erst wenn du direkt am Ort vor Ort im Moment lebst. Und dann weißt du ja nicht, was passiert, weil du bist da drinnen. Und so war es auch bei mir. Ich hatte ja viele Dinge, wie zum Beispiel, ich bin so nach Hause gekommen nach der Schule und bin auf das Dach, wir hatten ja einen Bauernhof, einen großen, auf das Dach geklettert und habe mich Nachmittag auf den Viers ganz oben hingesetzt und habe mit den Tauben geredet. Und ich weiß noch gut, wie mein Vater drunten vorbeigegangen ist mit meinen älteren Brüdern, ne, haben die gesagt, jetzt sitzt der schon wieder drüben, gut, der ist nicht ganz dicht, was soll man machen? Ne? Weißt du, das ist, du bist dann drinnen und ich habe mir immer jahrelang, weiß ich noch gut, wir hatten ja dazumals, also ich bin noch in der Zeit aufgewachsen, ja, mit einem alten Radio irgendwo drinnen, einen Kassettenrekorder bekommen und dann hatte ich die Lieder immer angehört, wie vom Christian Andersen, ein Zug nach nirgendwo, du wirst allein am Straßenrand sterben. Ich habe immer geglaubt, ich werde einmal sterben und mich braucht keiner und mich will keiner. Aber wie gesagt, es war ja keiner da wirklich. Wir bekamen dann eine Stiefmutter und wie es halt manchmal so ist, die hat mich nicht gemocht, ich habe sie nicht gemocht. Und erst jetzt, also jetzt vor Jahren, habe ich erfahren, dass ich für meine anderen Geschwister gar kein so ein Problem war. Es war nur für mich diese Sichtweise. Das ist auch hochinteressant. Ich habe mir gedacht, alle hätten die Probleme. Nein, es war nur für mich das große Thema. Und ja, dann hat man mir, ich bin ja so spät erst dann noch gewachsen und habe dann meine Probleme gehabt, ich habe nervliche Probleme gehabt, mich hat immer gerissen, ich habe einen leichten Rundrücken gehabt, also ja, der Arzt hat gesagt, naja, der ist halt nicht so wie die alle anderen, was soll man machen, der bleibt eh beim Haus. Es hat immer geheißen, ich bekomme den Hof und ich bleibe beim Haus. Also ist es egal, wie er benannt ist, es ist egal, ob er ein Hirn hat, es ist egal, ob er was kann. Er wird eh Bauer. Und fertig. Ne? Nur, dass durch das, weil die Stiefmutter mich nicht gemacht hat und ich sie auch nicht, hat der Vater gesagt, na ja, dann musst du gehen.
Du musst gehen, der Stiefmutter.
Ich, hat er gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ja, was machen wir jetzt? Hat er gesagt, die mag mich nicht. Sagt er, dann musst du gehen. Hat gesagt, dann kriegt der andere den Hof. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Für mich war das, es wäre der größte und schönste Traum gewesen, Bauer zu werden. Ich habe es geliebt. Ich habe gar nichts anderes gewusst, dass es etwas anderes gibt.
Wie alt warst du damals, als du dann gegangen bist quasi?
Da war ich dann 18. Also da war ich eigentlich nach meiner Begegnung mit meinem jetzigen, sage ich jetzt einmal, großen Vorbild noch Arnold Schwarzenegger. Dann habe ich gewusst, die Zeit ist reif, da gibt's was anderes.
Und in der Jugend, in der Kindheit, in der Landwirtschaft, was hast du so geliebt, was hat dich so berührt? Gibt es eine Erinnerung oder einen magischen Moment, wo du sagst, deswegen wollte ich Bauer werden?
Also zuerst einmal die Liebe von meiner Mutter. Die war ganz, wir hatten nicht viel, wir sind eine große Landwirtschaft gewesen. Und ich bin dann auch in der Zeit aufgewachsen, ohne Fernseher, musst du dir vorstellen, ohne Telefon. Das waren ja Momente, wie der Fernseher ins Haus gekommen ist. Da war meine Mutter schon tot, ich habe gar keinen Fernseher mehr kennen. Ich stell dir das vor. Und unser Vater hat gesagt, weil es hat im Dorf einen Fernseher gegeben und da sind alle vom Dorf zusammengekommen, wenn die Löwinger Bühne, die wirst du gar nicht mehr kennen wahrscheinlich, oder?
Namentlich.
Ja, wenn ein Theaterstück war, da sind 60 Leute in einer Stube gesessen und nach der Löwinger Bühne, nach dem Theaterstück, haben sie alle nach Hause gegangen. Und dann hat der Vater gesagt, na ja, wir sind doch so Herrenbauer, wir kaufen einen Fernseher. Na, das war ja, weißt du, da sind da die Chefs von der Elektrofirma gekommen mit einem Blumenstrauß, 4 Mitarbeiter einen Fernseher zu montieren. Das war ja, dann hat es geheißen, den Bezirk der Wagner und einen Fernseher bekommen. Oder wie das Telefon gekommen ist. Das kann sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich meinen Kindern das erzähle, die sagen, ja Papa, bist du im 18. Jahrhundert aufgewachsen. Also das waren schon Episoden. Aber warum ich Bauer werden wollte oder warum mich das so fasziniert hat, ich hatte so eine Liebe zu den Tieren. Ich liebe heute die Tiere. Also ich liebe sowieso alles auf der Welt, weil ich ja so gerne lebe. Aber ich habe so eine, sie haben immer auch gesagt, ich kann reden mit den Tieren. Das hat mich so fasziniert. Und ich kann es auch. Weil ich habe das auch in meine Therapien dann umgesetzt. Und weil ja jedes Element vom Leben eine Sprache hat. Wir müssen sie nur hören. Es gibt ja auch sogar die Sprache des Blutes. Gibt sogar eine eigene Studie, weil das Blut hat eine Frequenz, das heißt, jede Bewegung, jeder Gedanke, jede Schwingung hat eine Schwingung und jede Schwingung hat einen Rhythmus. Und wenn du in diesen Rhythmus hineingehst, dann hörst du die Sprache. Das hat mich als Kind schon immer fasziniert, wo mein Vater immer gesagt hat, ja, der sinniert, ne? Oder was redet er jetzt wieder für einen Blödsinn zusammen, ne?
Das heißt, aus der Landwirtschaft ist dann nichts geworden, für dich eine Welt zusammengebrochen. Du hast vorher einen Nebensatz erwähnt, den ich dir jetzt kaum glauben kann, du warst früher so dünn und schmächtig. Ja. Okay, jetzt sieht man dich so als, wir kommen später noch zum Thema Sport, aber wie kam dann bei dir plötzlich diese Entscheidung, der schmächtige Michi Richtung Leistungssport. Wie kam das damals?
Also ich habe immer einen Bruder von meinen Brüdern, bewundert. Und weil der hat damals Installateur gelernt, der hat die Phase vom Tod unserer Mutter noch schlimmer miterlebt. Der war gerade in der Pubertät damals und wie er zu früher war. So, ich habe immer gesagt, der ist so der Jason King, das war damals so ein Idol im Fernsehen. Und also ein Rauback war ein bisschen wüder und der hat Installateur gelernt. Entschuldigung, hat natürlich hart arbeiten müssen. Hat sich auch leider mit der Stiefmutter nicht richtig verstanden. Und der hat immer Kraft gehabt. Und der hat mit seinem Freund, der war 5 Jahre älter, immer bei uns zu Hause, so, da haben wir so ein Gewicht gehabt, irgendwas, also, dazu war es noch keine Handel. Ne? Und der hat 70 Kilo gehabt, ich weiß nicht gut. Und der hat die 70 Kilo gehoben. Und ich habe immer gedacht, Wahnsinn. Ich habe denen zugeschaut, die waren zu dritt, und ich habe immer gedacht, wenn ich in meinem Leben 70 Kilo heben kann, 70 Kilo, das war für mich so ein Thema. Weil mein Bruder, der hat so Muskeln, also Muskeln damals mehr, ich habe gar nichts gehabt. Ne? Und ich habe mir immer gedacht, wenn es da etwas geben würde, ich war ja vom Sport befreit, ich habe nichts heben können, ich war so schwach, ich habe nichts machen können. Ich weiß nicht, mein Vater hat wollen, dass ich Dachdecker lerne. Und dann, damals war das noch so, ne? Weil mein anderer Bruder hat gesagt, ja, was kann er? Ne? Na, Kinder tut er nichts, ne? Aber er sitzt jeden Tag am Dach drum. Ne? Am Dach. Ja, der tritt kein Blatt rein in der Mundart. Ne? Also ich war so gering, ich habe übers Dach laufen können, bin nicht runtergefallen, weil ich war so windig, aber ich habe kein Dachblatt reintreten. Dann hat er gesagt, du weißt was, ich rufe ihn Haber aus, ich baue die Firma, Dachdeckerfirma, und sagt dann, du, ich hab einen. Und der sagt, aber kann der was? Na, Kinder tut er nichts, aber Tee tragen kann er, weil der kann übers Dach rennen und dann kann er einen Arbeiter in Tee bringen. So hat früher dieser, und dann hat er gesagt, nein, dann bringen wir, dann nehme ich. Ne? So war das früher. Also, aber ich war natürlich, ich bin in der Arbeit gehänselt worden, das kannst du dir gar nicht vorstellen, die haben mich massakriert fast. Weißt du, die haben gesehen, okay, der kann keine Dachplatten tragen, da schmeißen wir einen Fünf rüber. Ne? Die haben zum Beispiel, den anderen haben sie Dachplatten gegeben, mir haben das rübergeschmissen und ich habe die natürlich nicht erhalten können, ich muss sagen, sie sind mir ins Gesicht gefahren, haben alle Zähne komplett zerstört und ich habe ausgeschaut wie ein, wow, alles wurscht, was hat er denn schon wieder? Ne? Dann muss er halt daheim bleiben, 2 Tage, wäre überrepliert. Ne? Das war früher so, weißt du, ich will nicht sagen, das ist eine raue Zeit gewesen, aber da bist du schon gefordert worden. Und ich muss heute noch einmal, wir kommen eher auf das Thema noch zu sprechen, wenn ich nicht diesen Menschen getroffen hätte, wüsste ich gar nicht, ob ich noch da wäre. Weil dann habe ich mit der Lunge über Probleme gehabt, ne? Dann haben sie Mägel diagnostiziert, ja, ist ganz klar. Mutterlungenkrebs gestorben, Großmutter, ja, da wird er wahrscheinlich auch das Problem haben. Ne? Weißt du, das sind ja so Themen, und da reden wir, werden ja aufs Mindset noch kommen, wie wichtig das ist, wie wichtig es ist, was für Worte wir formen. Jeden Tag. Denn jedes Wort geht ja bei uns selbst zuerst in Resonanz, muss der Fall. Also, wie muss es bei denen ausgeschaut haben, die mir diese Worte gegeben haben? Es ist ja unheimlich. Und wie gesagt, und, ich habe mir nie gedacht, dass ich einmal reden kann. Ich habe mir nie gedacht, dass ich einmal von Österreich wegkomme. Und ich habe mir nie gedacht, dass ich einmal eine Kraft bekomme.
Aber wie kam dann der Sprung, die Entscheidung, auch bewusst die Entscheidung, jetzt gehe ich meinen Sport an?
Die Entscheidung kam, wir hatten im Dorf einen Burschen, der war sogar jünger wie ich, glaube ich. Und den habe ich nicht mögen. Das war so ein Obergescheiter, ein Fußballer. Und der hat immer gesagt, der Wagner-Buber, ich heiße Wagner, hat er gesagt, du bist der Chris Spendl, du wirst nichts. Ne? Und eines Tages kommt er zu uns ins Haus und mein Vater war sehr streng, also der hat jeder fragen müssen, mal über bei uns, hat er gesagt, Herr Wagner, kann ich einen Buben mal mitnehmen? Ich fahre heute zu einer Veranstaltung, einen gescheiten Mann, also kann er was sagen. Ja, was tat's dann gar, hat er gesagt, nicht? Weil ja nichts obszön ist oder Schlimmes. Ja, wir fahren wohin, der hat natürlich nicht gesagt, wir fahren nach München, weil das wäre ja im Ausland gewesen, das ist klar, dazu meinst du. Hat er gesagt, nein, wir fahren schnell wohin, nicht? Aber wir kommen eh wieder am Abend. Er ist mit mir nach München gefahren. Und dann habe ich den Athleten schon wieder in den Arnold kennengelernt. Und das hat für mich die komplette Welt verändert. Also, ich habe nicht gewusst, dass man etwas verändern kann. Das hat mich zuerst so gefordert, dass ich, habe Stunden gar nichts reden können beim Heimfahren, weil ich, wenn man denkt, das gibt's doch nicht. Also, ich habe ihn auch angeredet, und habe gesagt, also ich war bei sie, war sehr schüchtern. Da habe ich gesagt, Herr Schwarzenegger, darf ich ihn einmal berühren? Ne? Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, dieser Vollkoffer. Ne? Von was redet denn? Er hat auch gesagt, du hast Probleme. Ne? Ich sage, nein, ich habe keine Probleme, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Ne? Und dieser Zeitpunkt hat mein ganzes Leben verändert.
Und dann ging quasi der Sport bei dir auch los?
Hast du dann auch Bodybuilding gemacht? Ja, das hat dann nur, bei uns hat ja keiner gewusst, was Bodybuilding ist. Nicht? Ich habe das gar nicht, ich habe selbst gar nicht gewusst, was das ist. Nicht? Und wenn wir nach Hause gefahren sind, bin ich beim Rausgehen, habe ich eine Stemmer-Zeitschrift gestohlen. Weil dort hat es ja nichts gegeben. Es hat ja keine Zeitschrift gegeben, nichts bei uns.
Was ist eine Stemmer-Zeitschrift?
Ja, wir haben gesagt, Stemmer-Zeitschrift, dazu war es eine Muskelzeitschrift. Weißt du, wo heute. Da war der Reg Park, wo die Vorbilder auf dem Arnold, und da war natürlich der Arnold schon drinnen, das ist klar. Ne? Und dann schaue ich beim Heimfahren und ist der lebensgroß mit einem Poster drinnen. Ne? Ja, das war für mich Wahnsinn. Da habe ich mir daheim das aufgehängt, das Poster, und auf den Kosten aufgeknudelt. Ne? Wir sind nur noch 5 Kinder in einem Zimmer gewesen. Ne? Das war nicht so wie früher, ohne Heizung aufgewachsen. Ne? Da muss man sich vorstellen, war ganz eine andere Zeit. Bei uns war im Winter, harte Winter, war der Rauhreif auf der Bettdecke getrocknet. Und wir haben mit keinem Pyjama geschlafen, sondern nackt. Ne? Und wenn in der Früh um 5 Uhr aufstehen müssen, arbeiten, jeder Bub, und wenn man nicht aufgestanden bin, ist der Vater raufgekommen wieder ein Kübel Wasser. Das hat auch noch einmal gemacht, ne? Weil es kalt war. Aber ansonsten, also das war, wir waren schon, ich will nicht sagen hart, aber wir sind, wie soll ich sagen, geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Das war schon in der Kindheit so. Und darum ist das Wort für mich heute noch immer ein großes Thema, wenn zu mir jemand sagt, ja, das geht nicht. Ja, da fängt es erst an. Ne? Das geht vielleicht momentan nicht, aber es geht. Und ja, und das war ihm dann so, dann haben wir das aufgenudelt daheim und mein Vater hat das dann gesehen, wie er mich aufgeregt hat in der Früh. Er sagt, was ist denn jetzt los? Darf man Götzen anbeten oder was? Ne? Das war für ihn ganz was. Er hat gesagt, was ist denn das? Ne? Ich dachte, das ist ja nicht echt. Aber ich sagte, naja, weiß ich auch nicht, Tati. Ich sag, ich weiß ja auch nicht. Dann sagt du das aber wieder. Dann habe ich es auf der Innenseite vom Kosten aufgemacht. Das ist ja wie es hier. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich mir, ich habe halt keine Kraft gehabt, dann habe ich mir ein Wasserrohr, weiß ich noch gut, ein Wasserrohr genommen, ohne Gewicht noch. Ne? Und habe mir gedacht, ja, tu nicht halt einfach einmal so. Da habe ich 100 Mal so da und 100 Mal so da. Ich habe nicht gewusst, wie ich tue. Ich habe das Heftel habe ich mir ja 1000 Mal angeschaut. Ne? Und dann habe ich mir halt selbst ein paar Geräte gemacht. Und so hat das Ganze begonnen. Und dann habe ich gesehen, dass ich mich verändert. Dann habe ich gesehen, mein Körper verändert sich. Nicht viel, ist klar. Aber ich habe gesehen, ich spüre ihn. Vorher habe ich den Körper mit Schmerzen gespürt. Und plötzlich spüren ihn anders. Weißt du, die Spüren ist eine Sache. Jeder Mensch will etwas spüren im Leben. Sobald er nichts mehr spürt, sagt man bei uns, er ist krank. Nein, er ist nicht krank, er ist in einem Ausnahmezustand. Und solange er nichts spürt, wird er etwas tun, damit er etwas spürt. Die einen gehen in den Sada Master Club, die anderen machen Extremsport, die anderen lassen sich quälen, weil der Partner einen Freund oder eine Freundin hat. Du suchst immer in der Dualität, suchst immer deinen Reiz, die Reizschwelle, denn ohne Reiz wächst da nichts mehr. Das Ganze ist etwas Entscheidendes. Ist ja auch beim Training so. Nicht? Die Menschen, die was trainieren gehen und dann ein bisschen herumwascheln mit den Händen, die werden nie was verändern. Nicht? Die dann ihr Gewissen beruhigen und gehen wieder heim und sie haben eh was gemacht. Aber solange du den Reiz im Körper nicht spürst, und das hat nichts mit dem zu tun, ob dir die Luft ausgeht beim Training, sondern einem Muskelreiz kann nichts wachsen, es kann sich nicht verändern. Es ist einmal so. Und das war ihm da auch das Entscheidende. Mir hat das so begeistert, mir hat das so fasziniert, dass sich was verändert. Weil jeder gesagt hat, ich muss so bleiben, wie ich bin. Dann habe ich gesagt, wow, ich darf etwas verändern. Und dann ist es losgegangen. Dann ist immer mehr geworden und dann bin ich natürlich in die Stadt damit gefahren. Da habe ich gehört, dass da 2, 3 Burschen trainieren, schon länger. Ne? Das war natürlich früher ein Wahnsinn. Du bist in einem Köln reingegangen, in einen kleinen Raum mit 6 Quadratmetern. Da sind ein paar Gewichte umeinander gelegen. Und dann sind 3 Leute reingekommen, kann man gar nicht gut erinnern. Wenn er dann Rausch gehabt, der hat dann so einen Arm gehabt und geschrien, das war halt früher so, die möchte ich. Darum ist ja auch Bodybuilding mal verschrien gewesen. Und die haben mich gleich ausgehoben. Weil ich habe mich hingezogen, ich darf ein bisschen mitüben haben, üben. Nicht? Ich war sehr höflich. Da hat er gesagt, was willst du? Habe ich gesagt, na, ein bisschen trainieren. Nicht? Ist er hergegangen, weil ich nur die Stangen nehmen habe können, kein Gewicht. Da hat er gesagt, weißt du, was du bist? Ein Gös, eine Gänse. Da habe ich gesagt, ach so. Hat er gesagt, na, Gös, Kerz druckt. Schleichte. Und warum ich das erzähle, ist, weil heute die Jugend genauso eine Herausforderung hat. Nur sie ist anders. Aber immer dieselbe, die Methodik verändert sich. Aber wir haben immer dieselben Herausforderungen. Und das war für mich die größte Herausforderung. Ich bin dann nach Hause gelaufen und dort natürlich nicht mehr hingefahren. Aber ich habe dann Wege gesucht, wie ich trainieren kann. Wege gesucht, wie ich mich verändern kann. Und wie ich dann gesehen habe, dass ich wachse, ich weiß noch gut, wie ich mir das erste Eiweiß vom Arnold bestellt habe, das Aminovit, das war eins Fischmehl, also das war gleich zum Trinken. Ich habe mich gleich erbrochen, wie ich das getrunken habe, das habe ich dann dem Fisch gegeben. Aber wir haben ja alles probiert, weil ich habe nicht gewusst, was man essen muss. Weißt du, ich habe einfach alles probiert und ich habe gesehen, okay, zwei Dinge, weil das hat der Arnold zu mir gesagt, wie ich ausgerannt bin. Hat er gesagt, du musst immer hungrig sein, Bub, du musst immer hungrig sein. Und dann meinte ich, okay, dann muss ich essen. Und ich habe das Essen trainieren müssen, weil ich habe fast nichts gegessen, weil ich so schwach war. Und somit habe ich mir die ganzen Systeme selbst zurechtgelegt. Ich habe mir das Essen zurechtgelegt, das Training zurechtgelegt und immer verändert. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Sobald du etwas kannst, beginne es wieder zu verändern. Sobald der Mensch innerhalb der ersten 3 Wochen bis 3 Monate gehst du in die Gewohnheit. Es ist beim Training auch das Gleiche. Beim Training musst du natürlich stärker und noch mehr Gewichte und noch mehr Gewichte. Nein, du musst das System immer verändern. Das ist ganz etwas Entscheidendes. Und das ist auch in unserem ganzen Leben so. Sobald du etwas länger gleich machst, wird es uninteressant. Du musst immer schauen, Veränderung, Wachstum, Wachstum, das ist ganz etwas Entscheidendes. Ich habe so eine eigene Metapher für mich. Ich bin kein Halter und kein Verwalter. Ich bin ein Gestalter. Das ist ganz das Entscheidende. Der Halter und der Verwalter hat immer Angst. Der hat immer Angst zu verlieren. Der hat immer Angst, dass ihm was weggenommen wird. Der Gestalter wird nie Angst haben. Weil der wird immer neu gestalten. Der hat auch das Mindset dazu, dass ihm nichts weggenommen wird, weil der immer neu gestaltet.
Dann ging es quasi bei dir los mit Training, mit Sport, mit Üben, wie du es vorher so lieb formuliert hast. Ja. Was war denn damals der prägendste Erfolg? Gab es einen Magic Moment in der Zeit des Beginns beim Sport?
Ja, der prägendste Erfolg war, es war für mich hochinteressant, und zwar, wie ich diese 70 Kilo stemmen habe können, was mein Bruder gestemmt hat. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich echt der Superman. Also das war für mich sowas wie, dass ich das für mich, das war so ein Durchbruch. Und heute muss ich ja sagen, weil ja die meisten Menschen auf der Welt noch nicht wissen, was Bodybuilding ist. Und Bodybuilding ist ja, heißt ja Körperbildung. Das kommt ja von der olympischen Disziplin. Und bilde deinen Körper wie deinen Geist. Und der Spruch, mens sanit corpore sano, ist eigentlich falsch. Ein gesunder Geist wohnt nicht in einem gesunden Körper. Ein gesunder Geist gestaltet einen gesunden Körper. Es muss alles zuerst im Kopf zu Hause sein. Und viele, ich muss immer schmunzeln, wenn sie sagen, ja, die Bodybuilder sind eingebildet, die schauen sich da im Spiegel. Der schaut sich nicht in den Spiegel, wer eingebildet ist, sondern er versucht, etwas zu erkennen, wie er sich noch verändern kann. Das ist ja du bist wie ein Künstler, wie ein Bildhauer. Weißt du, das ist ja etwas ganz Wertvolles. Und natürlich fangen die meisten, so wie ich auch, die meisten Bodybuilder an zu trainieren, weil sie Komplexe haben. Das sind Sklonstönschirche, das hat einer gesagt, du wirst nie was, und so fangen sie an. Darum ist ganz etwas Entscheidendes, und das sind für mich die nächsten Step dann gewesen, wie mich dann plötzlich die ersten angesprochen haben. Ich habe dann plötzlich natürlich, du wirst statt 55 Kilo auf der Form 75, und dann hast du 85, dann hast du 95, dann hast du 105. Und dann reden dich natürlich die Leute an. Und damals war das noch sehr, sag ich mal, nicht schön, wie sie dich angeredet haben. Ne? Da sind sie hergekommen und haben gesagt, da bist du auch so ein Händelfresser. und kämen ja die Wimmer lieber raus vom Eiweiß oder schaust du mal die dümmste Fragen. Aber natürlich, und ich habe mir immer gedacht, er kann gar nichts dafür. Er muss mich ja das fragen, weil ich weiß es ja nicht. Also muss ich mir das Wissen aneignen. Und dann habe ich heute halt, jegliche Lektüre, dann habe ich Ausbildung gemacht in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Alles Mögliche. Ich war so hungrig dann und ich war so fasziniert, dass ich was lernen kann. Weil in der Schule haben sie immer gesagt, ich bin ein Trottel. Und plötzlich habe ich alles gemerkt, egal was ich gemacht habe, es war für mich eine Faszination, dass es das gibt. Und bis hin, dass ich dann wirklich, mein Spezialgebiet ist das zelluläre System geworden. Und dann bin ich draufgekommen, der Mensch funktioniert ja gar nicht medizinisch. Der funktioniert ja im zellulären System physikalisch, informativ. Das heißt, du kannst erst dein Leben verändern, positiv oder negativ, wenn eine neue Information kommt. Anders geht es ja gar nicht.
Wie kam dann der Sprung bei dir vom Fitness, vom Sport her, zum Fitness-Influencer zu werden, zum großen Erfolgreichen? Wie kam dann der nächste Schritt?
Also, da sind ja noch viele Steps inzwischen.
Die wichtigen bitte erzählen, wenn der wichtige Step dazwischen war.
Ja, da waren ja viele Steps inzwischen, weil ich habe dann das Glück, ihm dann bei der Staatsmeisterschaft antreten zu dürfen. Da war er sehr erfolgreich, dann bei vielen Meisterschaften. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss der nächste Step kommen. Ich will nicht noch nur 10 zu 20 Meisterschaften und noch einmal Meister werden und noch einmal das werden. Und dann habe ich gewusst, ich muss mich anders weiterbilden. Und dann habe ich, was für mich immer ein Thema war, wenn sich etwas verändert, verändert sich wieder etwas. Unbewusst. Das heißt, ich war früher ein schmächtiges Bürschchen und habe mich gut bewegt. Und plötzlich hast du 115 Kilo und du bewegst dich anders. Und dann habe ich gedacht, okay, was bringt die Muskulatur wirklich leicht in Bewegung? Tanzen. Und dann habe ich lateinamerikanische Tänze gemacht. Dazu mal auch, ich bin auch aufgetreten mit Solotänzen und alles Mögliche. Das war für mich so entscheidend und so wichtig, weil was bringt den Körper jetzt richtig zum Schweben beim Gehen? Tanzen. Weißt du, und wer wirklich tanzt, hat einen Rhythmus in sich. Du bewegst, du berührst fast nicht die Tanzfläche, weil du schwebst. Und dann war natürlich, waren meine Auftritte komplett anders. Weil der haben immer gesagt, jetzt kommt der Tänzer auf die Bühne. Ich habe mich komplett anders bewegt. Das war für mich so etwas Entscheidendes. Dann bin ich eingeladen, das erste Mal waren zu einem Rhetorikkurs. Ich habe mir nicht reden traut, ich war so schüchtern. Ja, ich habe geweint, weil mich jemand angeredet hat, weil mich der Chef angeredet hat, habe ich zu weinen angefangen. Und ich habe gar nicht gewusst, was Rhetorik ist. Ich habe das Wort gar nicht gewusst, was es ist. Und dann habe ich jetzt so viele Steps, so viele Zwischenerlebnisse gehabt. Und dann habe ich plötzlich zum Reden angefangen. Aber auch nur, weil ich herausgefordert worden bin. Das war so eine lustige Episode, interessiert dich das?
Ja, erzähl.
Eine lustige Episode, mich hat ein Typ, der ist immer zu mir gekommen und der hat mir immer von Ernährung erzählt. Der ist Manager bei einer Ernährungsfirma. Er hat 740 Kilo gehabt, also ein Dick. Der ist so wie bei mir gesessen und da habe ich gesagt, was machst du? Er ist Manager. Da habe ich gefragt, was? Der von einem weltweiten Ernährungskonzern. Da ich mir, wenn der Manager ist bei einem Ernährungskonzern, da kann ich alles machen. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich würde Sie gerne einladen, hat er gesagt. Habe ich gesagt, wohin? Ja, es kommen da, von diesem Ernährungskonzern kommen da weltweite Sprecher und er hätte mich gerne da eingeladen. Dahin. Und ja, gut, war im Melk in Emmersdorf, war sie noch gut, in einem großen Hotel, es sind 500 Leute drin gewesen. Dann fahre ich mal hin, was ich immer Kinder habe, ich habe immer schön angezogen. Das hat auch eine Vorgeschichte, weil, ist auch so eine Metapher, weil meine Stiefmutter immer zu mir gesagt hat, du wirst einmal in den Straßengraben legen, wird sie kennen, Bruder, und du wirst nie Schönheitung sehen. Das ist in mir so gesessen, und ich habe mir immer gedacht, wenn ich das erste Geld verdiene, kaufe ich mir den schönsten Anzug der Welt. Und heute bin ich noch, ich gehe heute gerne einkaufen mit meiner Frau, die geht auch gerne einkaufen, ist logisch. Und ich habe, glaube ich, 300 Hemden zu Hause und Anzüge, weil ich es liebe. Ich liebe es, den Körper schön zu kleiden. Nicht anzuziehen, sondern ihn zu kleiden. Das ist ganz was Entscheidendes. Und somit war das für mich immer ein großes Thema, mich auch schön zu kleiden und anzuziehen. Und ich habe mich auch bei diesem Vortrag schön angezogen. Und ich habe dann gesehen, ich bin der Einzige eigentlich mit einem dunkelblauen Anzug und die sitzen alle da drin. Und eigentlich, für mich war immer das Thema, wenn sich jemand so mit Ernährung auseinandersetzt, der muss auch gut ausschauen. Ne? Aber die, was drin gesessen sind, haben nicht so gut ausgeschaut. Auf jeden Fall, ich habe mich immer hinten hingesetzt, war immer noch sehr bescheiden. Und dann treten da einige auf die Bühne und dann denke ich mir, die kennen sich überhaupt nicht aus mit der Ernährung. Also was die für einen Schwachsinn alle reden, weißt du, damals war das eine große Ernährungsfirma von Amerika. Und nur der dicke Bub, der mich da eingeladen hat, der hat denen erzählt, was glaubt ihr, wenn ich eingeladen habe? Einen berühmten Sportler, der ist Wahnsinn, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die haben sich gedacht, ja, wenn diese Information schon zu uns kommt und zu einem super Sportler kommt, dann holen wir den auf die Bühne. Ich habe noch nie auf der Bühne gesprochen, kannst du dir das vorstellen? Geschweige denn vor Menschen. Und dann, wie es so Mittag wurde, so 11 Uhr, weiß ich noch, dann sagt der Sprecher plötzlich vorne, ja, und heute haben wir ja einen berühmten Sportler da und was weiß ich heute, und aus Österreich, und den werden wir dann noch auf die Bühne bieten. Und ich schaue schon immer so, weil hinter mir sind immer mehr gesessen, ja, wo dieser Sportler ist, weißt du, ich habe ja die meisten Sportler gekannt, ne? Und dann sagt er, ja, das ist ja Michael Alleswagen. Weißt du, wie es mir da gegangen ist? Ich habe Schweißausbrüche gekriegt. Ich glaube heute noch an Gott und ich bete ja noch immer und bin da rausgegangen und ich habe nur gebetet vor lauter Angst. Ich habe mir gedacht, ich kriege nicht mehr Luft. Aber ich gib mir einfach, gib mir die Kraft, habe ich gesagt, wenn ich da nach vorne gehe, dass ich irgendwelche Worte herausbringe. Aber mein Glück war es, dass es mein Thema war. Weißt du? Und ich ging da raus und ich habe mir gedacht, wow, das ist meine Chance im Leben. Ich darf etwas erzählen über mein Leben. Und von diesen 5 Minuten wurden 3-4 Stunden. Die sind alle nicht essen gegangen, die waren fasziniert, die sind mir an den Lippen gegangen. So ist mir aber gar nicht so vorgekommen. Ich war nur so dankbar, dass keiner davon gelaufen ist. Ich war nur so dankbar, dass mir keiner eingeschlafen ist, weißt du. Dabei war ich so begeistert, ich habe die Bühne gerockt, aber habe es gar nicht gesehen, habe gar nicht gewusst. Ne? Das war mein erster Vortrag, das erste Mal, dass ich vor Menschen gesprochen habe.
Und dadurch kam dann der Schritt Richtung Fitness-Influencer. Wie ging es dann weiter?
Noch immer nicht. Dann wurde ich überall eingeladen mit Vorträgen. Da habe ich nicht mehr aufgehört, das war so eine Begeisterung. Und dann traf ich eines Tages in der Berliner Halle, 10.000 Leute im Saal gewesen, habe ich über Ernährung, über Lifestyle geredet. Und da war ein Mentor von mir drinnen, also ein Physiker, Professor Dr. Fischer. Und der kam zu mir nach dem Vortrag und sagte, Sie werden mein erster Junge in der Quantenmedizin.
Der erste was?
Der erste Junge in der Quantenmedizin.
Okay.
Ich sagte, Quantenmedizin, was ist das? Weniger Verletzungen, bessere Regeneration, schnellere Erholungsphasen, bessere Stabilität im zellulären System, kräftigere Muskulatur. Und dann hat er was Maßgebliches gesagt, um Verlangsamung vom Alterungsprozess. Da habe ich gesagt, ja, das muss ich machen, das geht gar nicht anders. Und dann habe ich dort eingetigert und alle Ausbildungen gemacht und alles mitgemacht. Und dann habe ich begonnen zu therapieren. Dann habe ich Heilpraktiker und Chiropraktiker gemacht. Da bin ich weltweit herumgeflogen mit den Therapien, war damit sehr erfolgreich. Und ich war 10 Jahre in der Zwischenzeit auch verheiratet. Also ich lernte dann mit 19 Jahren, wie ich so begonnen habe zu trainieren, dazu mal meine große Liebe kennen. Davon kamen auch 2 Kinder. Und aber nach einigen Jahren schon hat sich herausgestellt, dass meine Frau damals einen Freund gehabt hat. Und so hat man sich dann in guten Leben auch wieder gelöst und getrennt. Ich bin neue Wege gegangen und habe dann vor 16 Jahren meine größte Liebe kennengelernt. Weißt du, das sind immer so Steps im Leben. Und da hat sich komplett alles noch einmal gewandelt. Wir haben Studios gemacht und Fitnessstudios, Therapiestudios gemacht. Und wurden dann plötzlich, wie wir uns mit dem Internet beschäftigt haben, mit Facebook und Instagram, nach Amerika eingeladen. Und dazu war es von einem der größten, heute noch der größte, Tom Platz, der Golden Eagle, eigentlich der Trainingspartner von Arnold, und hat uns eingeladen und hat gesagt, du, ich heirate wieder, ich möchte euch als Trauzeugen haben in Malibu. Ich sage zu Christian, das ist ein Fake. Das ist noch so vielen Jahren, das gibt es ja gar nicht. Ne? Und da haben wir das erste Mal so ein FaceTime, glaube ich, war das, haben wir das dort genannt, gemacht. Und wir sind ganz aufgeregt im Auto gesessen bei uns, weil der von Amerika mit mir redet. Ne? Das ist jetzt aus, 10 Jahre. Und so hat das Ganze begonnen und dann sind wir, ja, und dann sind plötzlich Firmen auf uns zugekommen und dann hat mich drüben in Amerika einer angesprochen und sagt, du, ich lade dich heute ein zu mir, mein Englisch war nicht so gut, dazu ist heute noch nicht gut, aber dazu habe ich gar nichts verstanden. Und der sagt, du, ich lade dich heute Nachmittag ein, komm zu mir und ich sage überall ja, überall. Ich sage zuerst ja und dann schaue ich es mir an und sollte es wirklich nicht gehen, versuche ich es zu verändern, aber ich sage nie nein. Und ich sage ja und die Christine sagt zu mir, ja, was hat denn der wollen? Was hat denn der gesagt? Ich weiß nicht ganz genau. Ich frage ihn, ich kann sehr gut Englisch. Und sagt, du, das ist ein Fernsehsender, das ist Hollywood Real und die wollen mit dir ein Interview machen. Und ich sage, ja, jetzt haben wir wieder eine Herausforderung mit meinem Englisch. Und da habe ich zu ihm gesagt, du sag ihm, dass ich nicht so gut Englisch kann, sitz dich doch neben, zwischen uns hinein, dass du mit mir übersetzt. Ne? Na, dann hat er, ja, ist schwierig, weil die ist so wie bei dir da gewesen, hat er gesagt, es ist alles aufgebaut für zwei Stühle, nicht? Dann müssen wir das ganze Studio umbauen. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich probiere es und ich habe dann eine Stunde ein Interview gegeben, auch mit meinem Englisch. Die Filme, so wie deine Filmfrau jetzt, die haben Tränen gelacht, weil die haben immer gesagt, mei, es ist Arnold, der liked der Arnold. Die haben da immer geglaubt, ich rede so wie der Arnold, wäre kein bis nach Amerika. Das war so eine Show. Und dann, ab dem Zeitpunkt sind dann Firmen auf uns zugekommen und plötzlich sind wir, ja, und der hat dann gesagt, du gehörst in die Hall of Fame of Bodybuilding.
Was ist das?
Hall of Fame.
Ja, aber was?
Auf Bodybuilding.
Aber jetzt für den Nicht-Bodybuilder, kannst du kurz erklären, was die Hall of Fame
ist? Ja, das ist die Wand, wo die Berühmtesten hängen. Nicht? Die gibt es ja auch in der Wirtschaft, zum Beispiel Frank Straunach, den du auch kennst, hieß auch in der Hall of Fame, nicht? In der Wirtschaft. Und der Golden Dumbbell Club Hall of Fame, habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ich habe gesagt, ja, aber ich war nie Mr. Olympia, ne? Da kommen ja nur Ikonen hinein, so wie der Arno oder Ralf Möller. Oder du musst der Olympian gewesen sein. Ne? Da hat er gesagt, ja, dann kommst du als der größte Fitness-Influencer hinein der Welt. Sage ich, warum? Ich habe es nicht verstanden. Sagt er, weil du so kommunikativ bist. Du vernetzt alle Menschen. Du bist ein Menschenvernetzer, ein Menschenflüsterer, hat er gesagt. Und für das wirst du da hineinkommen. Und es war dann auch so. Und seitdem sind wir mit dem unterwegs. Und das Leben ist einfach so dankbar und so schön. Trotz der ganzen Herausforderungen, weißt du, die wir ja brauchen, sonst würden wir nicht wachsen, ist das extrem schön. Und einen wichtigen Step habe ich noch vergessen, der mich am weitesten gebracht hat. Ich habe jahrelang Sterbebegleitung gemacht. Ein Jahr lang in Österreich. Und einige Jahre in der Schweiz für die erlaubte Sterbegleitung. Dann war ich ein Jahr in Afrika, um die Kultur des Lebens und des Sterbens kennenzulernen. Das hat mich am weitesten gebracht.
Inwiefern oder was war die Veränderung, die du in dir dadurch gespürt oder
wahrgenommen hast? Das hat mich am weitesten gebracht, dass ich gesehen habe, dass viele Wirtschaftssegmente nicht so funktionieren, wie sie uns dargestellt werden von der Politik. Dass das Ganze mit Spendengeldern und alles, was da alles gemacht wird, nicht ganz korrekt ist. Und ich habe gesehen, wie willst du eine jahrtausendalte Kultur, Afrika, wir vom Westen her verändern? Wir rauben das Land aus. Aber über das Thema möchte ich heute gar nicht sprechen. Aber das hat mir die größte Erkenntnis gezeigt. Und das hat mir die größte Demut gebracht. Weißt du, wie wir alle gut leben, Österreich, in Österreich darf keiner jammern. Weißt du, absolut keiner. Weil da drunten habe ich mit nichts gelebt, mit überhaupt nichts. Ich war in der Wildnis zu Hause, zuerst war ich in einer Mission, aber dann bin ich dort weg und dann habe ich ja überall gelebt. Ich habe mir gedacht, ich lebe von den Früchten, wie der Afrikaner. Das war für mich eine Erkenntnis, war faszinierend. Ich war nicht geimpft, ich war gar nichts. Natürlich bekommst du dann irgendwann einmal einen Durchfall. Natürlich darf man es nicht einfach so lapidar hinnehmen und sagen, okay, da kann nichts passieren. Das ist ganz klar. Aber was passiert? Was? Eine Herausforderung. Und du wirst wieder gefordert, Lösungen zu finden. Weißt du, wir glauben immer, wenn es uns zwickt und wehtut, ja, wir greifen zum Telefon her, da muss die Sozialversicherung uns helfen, die Gebietskrankenkasse und irgendwo die Wiener Ärztekammer. Warum? Wenn es, ich sage immer, es gibt einen Herrgott, aber jeder kann das sehen, wie er möchte, aber wenn es wirklich etwas gibt und wenn wir geschaffen worden sind, dann hat er uns ja einen Geist gegeben, wir dürfen die Lösungen finden. Und wenn du sie nicht heute gefunden hast, wirst du sie morgen finden. Und wenn der sagt, es gibt keine Lösung, dann findet sie der andere. Aber es gibt eine Lösung, denn es gab noch immer eine Lösung. Und wenn mir die Menschen immer sagen, ja, was wird noch alles auf uns zukommen und hoffentlich können wir alles schaffen, sage ich, was willst du schaffen? Bis zum Sterben hat noch jeder überlebt. Also auf was warten wir? Das Leben hat gerade jetzt begonnen, jetzt, in diesem Moment, wo wir beide reden, beginnt das Leben neu. Stell dir diese Faszination vor.
Du hast einen Begriff genannt, der mich jetzt auch jetzt kurz fasziniert hat, aber noch nicht genau weiß, was dahinter steckt. Quantenmedizin, kannst du ein bisschen erzählen?
Quantenmedizin ist an und für sich ein Pseudonymname. Weil Quanten, der Quant, die kleinste Einheit im molekularen System, ist eine Energie. Professor Zeilinger, ein begnadeter Physiker in Österreich, hat mittlerweile den Quarks erfunden. Den Quarks. Und man nennt ihn ja auch den Mr. Beamer, weil der hat es geschafft, dass er ein Energiemolekül weggeslendet hat im Donaukanal und das war schon auf der anderen Seite. Also wir wissen heute, auch die Wissenschaft weiß es, dass wir uns entmaterialisieren könnten. Es würde gehen, denn es ist ja alles nur fiktive Annahmen. Denn auch so wie der druidische Heiler sagt, ich gebe dich in das Feuer und in der Asche finden wir uns wieder. Stell dir mal das vor, das musst du dir mal vorstellen. Ohne Materie. Das heißt, wir können nie verschwinden. Deine Geschichte kann nie verschwinden. Was du machst, Markus, diesen wichtigen Part, Menschen zusammenzuführen, Menschen die Geschichten zu manifestieren und sie in der Kommunikation nach außen zu befördern, dass Menschen sie greifen können, das ist so ein unfassbarer Wert, was du machst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also unheimlich. Also, Quantenphysik hat etwas zu tun mit der Bewegung der kleinsten Einheit. Das heißt, wenn wir haben ja über 70, 80 Billionen Zellen. Wenn wir eine Information am Morgen uns gegenseitig schenken, werden 80 Billionen Zellen bewegt. Nur mit dieser Information. Und du kannst in Sekundenschnelle schwer krank sein und in Sekundenschnelle ganz gesund sein. Das funktioniert. Das wissen wir. Das heißt, wir funktionieren informativ und physikalisch und neurologisch. Denn die Information wird im neurologischen System transportiert. Transmitter, Neurotransmitter, Botenstoffe. Also, wir funktionieren komplett anders. Quantenmedizin hat Professor Fischer erfunden, ist weltweit patentiert. Und er hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, vor 40 Jahren, es wird eine Zeit kommen, da wird die Quantenmedizin in die Schulmedizin Einzug nehmen. Das heißt, die Schulmedizin wird sich mit der Quantenmedizin, mit der naturheilkundlichen Medizin fusionieren und beginnen darüber nachzudenken, dass es vielleicht etwas anderes gibt, das wir bis jetzt gelernt haben.
Du bist ja auch dann als Trainer und Therapeut extrem erfolgreich gewesen und geworden und immer noch. Die Frage ist für mich jetzt, was macht jetzt ein Therapeut oder Trainer, der quantenmedizinisch behandelt, coacht, betreut? Wie kann man sich das vorstellen?
Das musst du dir so vorstellen. Auf der einen Seite habe ich eine Ausbildung gemacht, damit ich eine Ausbildung habe. Ich musste in Österreich eine Ausbildung haben, weil sonst wirst du bestraft. Aber auf der anderen Seite ist es eine Fähigkeit. Wir berühren uns mit der Gestik. Wenn ich dich berühre, dann bewegt sich etwas. Ich berühre dich mit meinen Worten. Ich berühre dich aber auch mit nichts. Weißt du, wie es Josef Meinrad, ein begnadeter Burgschauspieler, hast vielleicht noch kennt, dann hat man mal gefragt, es war so ein Gentleman, und dann hat man mal gefragt, was bedeutet für Sie das Wort nichts? Und er sagte, nichts ist größer als das größte Weltall. Und nichts ist kleiner als das kleinste Molekül. Vielleicht ist es diese Dimension inzwischen. Vielleicht liegt dort die Heilung. Denn wenn wir sowieso nur 3-5% fiktiv von unserer geistigen Haltung wahrnehmen, was machen wir mit den anderen 95%? Dort beginnt eigentlich die Methodik der Quantenmedizin, der Quantentheorie. Die Quantentheorie heißt ja nichts, wenn du die Fähigkeit hast, im kleinsten zellulären System etwas in Bewegung zu bringen, wird sich das ganze Milieu verändern.
Das heißt, was macht jetzt der Therapeut oder Trainer
der Therapeut,
mit dem Patienten?
Darf man Patienten sagen? Ja. Also es ist so, dass man natürlich also jetzt die Kombination von der Chiropraktik und der Quantentheorie ist so, dass man manuell eingreift, wenn es sein muss. Aber das meiste funktioniert eigentlich energetisch. Okay. Das heiß umstrittene energetisch. Was ist das? Ist das Esoterik? Ist das Mystik? Nein, es ist ganz einfach unser Leben. Denn ohne Energie gibt es kein Leben. Wenig Energie ist weniger Leben. Keine Energie ist die Veränderung ins neue Leben. Ganz einfach.
Spannendes Stichwort Energie. Ich habe in einer Kurzbiografie über dich gelesen, eine Aussage von dir, alle Menschen sind Energie. Wie meinst du das?
Alle Menschen, es gibt nichts. Ohne Energie gibt es kein Leben. Das heißt, nicht nur alle Menschen, jeder Baum, jede Pflanze, jedes Tier, es ist alles nur Energie, sonst nichts. Und wir produzieren auch nur Energie. Und jetzt komme ich ja etwas auf einfach lapidarisch. Unser Körper ist nichts anderes wie ein Energiegenerator. Wir produzieren jeden Tag Energie. Wir könnten sehr alt werden, das wissen die meisten gar nicht. Wenn wir es schaffen, in unseren Kraftwerken, in unserem zellulären System, in unseren Mitochondrien, die Energieproduktion aufrechtzuerhalten. Weißt du, wir sind nicht da, um jeden Tag zu überleben. Wir sind da, um jeden Tag zu gestalten. Und das ist ungefähr, unser Körper ist nichts anderes wie ein Ofen. Wenn du möchtest, dass zum Mittag das Essen auf dem Tisch warm wird, dann musst du den Ofen einheizen. Oder? Es wird nichts warm werden, wenn du nicht einheizt. Und wenn du möchtest, dass es warm wird in der Küche, dann musst du einheizen. Und wenn du möchtest, dass sich die Menschen da drinnen wohlfühlen, dann musst du einheizen. Und wenn du möchtest, dass das Haus nicht feucht wird, dann musst du einheizen. Und wenn du möchtest, dass die Fenster und die Türen nicht verfaulen und sich verziehen, dann musst du einheizen. Das heißt, wir brauchen Energie. Die Kunst ist, muss ich meinen Professor von der Physik zitieren, der immer gesagt hat, wissen Sie, Herr Wagner, übrigens mit dem ist der einzige Mensch, mit dem ich per Sie bin auf der ganzen Welt, weil ich ihn so respektiere. Er sagt, Herr Wagner, wissen Sie, ich möchte kein Dollar-Millionär sein. Ich möchte ein ATP-Millionär sein. ATP, Adenosintriphosphat. Die Phosphatform, die das Wichtigste ist, unsere Energie jede Sekunde neu zu revitalisieren. Das ist das Entscheidende. Das heißt, du kannst noch so viel Geld haben, du kannst noch so viel Häuser haben und Besitz haben. Wenn du die Energieproduktion in dir immer weniger und weniger wird, wird dir das alles nicht helfen. Du kannst nur gestalten, wenn du selbst dich optimal gestaltest. Energie, der Inhalt der Energie ist Schwingung. Der Inhalt der Schwingung hat einen Rhythmus. Und der Rhythmus ist dein Leben. Das sieht man beim Tanzen, das sieht man bei deiner Sprache, das sieht man sogar, wenn man mit einem Partner zusammen ist. Oder? Wenn du heute in einem Lokal sitzt und du siehst die Partner sitzen, dann denke ich mir, da gibt es nicht einmal mehr einen Rhythmus, da gibt es nicht einmal mehr eine Schwingung. Die versuchen nur zu überleben in dem Moment. Und wenn wir uns mit denen mal beschäftigen würden, was es bedeutet, einen Rhythmus zu haben. Wenn der Arnold auf die Bühne geht, wenn der Arnold spricht, dann bewegt sich ein Rhythmus. Weißt du, der geht nicht auf die Bühne und sagt, ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ja, schön, dass wir uns heute wieder gefunden haben und alle überlebt haben bis jetzt. Also, das wirst du nicht sehen. Der Arnold kommt auf die Bühne und ist, wie er ist. Und er spricht, wie er ist. Und sobald er die Stimme erhebt, beginnt sich ein Rhythmus zu bewegen. Und ist natürlich, wenn man sagt, was ist ein Rhythmus? Es gibt einen Rhythmus, es gibt einen Rhythmus. Und es gibt auch den Rhythmus. Auch das ist ein Rhythmus. Die Frage ist, was bist du gewillt zu geben für dein Leben? Willst du alles geben? Willst du jeden Tag alles geben, 24 Stunden? Nur aus Dankbarkeit, weil du leben darfst? Dann wirst du auch einen außergewöhnlichen Rhythmus erleben. Dann wird Energie sichtbar werden. Und was ist der Unterschied für einen Menschen? Wir beide sind gleiche Menschen. Was ist der Unterschied für einen Menschen, der bewusst mit seiner Energie lebt und der nur überlebt mit seiner Energie? Der bewusst mit seiner Energie lebt, wird sein Haupt nach oben tragen. Der wird aus seinen Augen Energie und Feuer sprühen. Der wird mit seinen Worten bewegen. Der wird seinen Rücken aufrecht und stolz tragen und nicht zur Last seiner Wirbelsäule. Das ist der Unterschied. Und der andere beginnt und versucht zu überleben. Hoffentlich schafft man den Tag wieder. Das ist Energie.
Da war jetzt ein sehr spannendes Wort, auch als Überleitung zu meiner nächsten Frage. Da ging es quasi um das, wie gestalte ich mein Leben. Ich habe in einem Text über dich gelesen, du hast da gesprochen über die zwei Lebenshälften. Mhm. Wie hast du das gemeint oder was ist deine Botschaft zu dem Thema Lebenshälfte?
Die meisten, früher waren die zwei Lebenshälften, ja, da hat man gesagt, ja gut, mit 35, 40 beginnt eine zweite Lebenshälfte. Heute sagt man ja Gott sei Dank schon mit 50, 60, ne? Sonst wäre es ja für mich schon traurig. Und die zwei Lebenshälften sind, das ist ganz einfach erklärt. Alles im Leben hat zwei Seiten. Und wir leben in der Dualität. Das heißt, wenn du die erste Lebenshälfte lebst, dann hast du eine Seite, wo du über viele Dinge noch nicht nachdenkst, wenn du reifer wirst, wenn du älter wirst. Wenn du die zweite Lebenshälfte beginnst, sollst du nicht in der Vergangenheit herumschwelgen, wie schön das es war. Denn die zweite Lebenshälfte kann zur ersten werden, wenn du die andere hinter dir lässt. Das ist ganz etwas Entscheidendes. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich mir so die Sendungen anschaue, wenn sich die alle jung machen wollen, weißt du, da alles wird geschnipselt und verändert und weißt du, es ist so schade. Denn was wollen wir, wenn wir reifer werden, wenn wir in die zweite Lebenshälfte gehen? Wir wollen einen gefestigten Charakter haben. Weißt du, so einen Charakter, der so zu dir gehört wie der Kohlenstoff zum Stahl, weißt du? So diese Einheit in dir. Statt dass wir stolz sind. Und jetzt kommen wir wieder zu dem. Du kannst dich noch so viel operieren lassen. Du wirst die Energie dabei nie spüren an deiner Haut. Weißt du, das ist ja viel besser. Ich versuche mich noch aufrecht zu halten. Ist ja viel besser. Ich bewege mich. Da reden wir gar nicht vom Leistungssport. Ich mache jeden Tag meine Bewegung. Aber das Entscheidende ist, dass du es bewusst machst. Dazu möchte ich wieder den Arnold zitieren. Der macht nichts unbewusst. Der ist immer hundertprozentig dabei. Dieses bewusste Leben ist so entscheidend. Also ich muss immer schmunzeln, wenn wir sagen, ich gehe zu einer Persönlichkeitsausbildung. Ich sage, überlege mal das Wort Persönlichkeitsausbildung. Es ist aus mit deiner Bildung. Du holst dir von jemand anderem deine Persönlichkeit. Wie kann denn das funktionieren? Du kannst dich ja jeden Tag 24 schon neu zu finden, neu zu gestalten. Es geht ja nur mit dir selbst. Mit sonst niemandem.
Dich zu entwickeln selber einfach. Ja.
Nur, und ich halte auch nichts von dem, das dauernde, das alte Loslassen. Eine Vergangenheit musst du loslassen. Du gehst ja auch nicht jeden Tag auf den Friedhof, um die Gräber auszugraben und immer zu schauen, ja, was war da? Weißt du? Ich sag immer zu den Menschen, wenn sie zu mir kommen, sage ich, du kannst dich heute entscheiden. Ich frage dich, möchtest du jeden Tag, wenn du am Morgen aufstehst, gehst du zum Friedhof, mach die Friedhofstür auf, die Knarre, dann gehst du hinein, dann gräbst du die Gräber aus, legst dich noch hinein, dann ist es so schön, in der Vergangenheit herumzuwühlen. Oder gehst du nebenbei auf eine Blumenwiese, gestaltest ein neues Haus und beginnst das Leben neu zu gestalten. Wir haben ja jeden Tag die Chance, jeden Tag unser Leben neu zu gestalten. Das sagt dir ja keiner, du musst mit den Problemen von gestern jetzt heute wieder leben, oder? Dass du sie lösen musst, das ist ganz klar. Dass du sie verändern musst, das ist klar. Aber du kannst nichts verabschieden. Denn in der Energie, im Konglomerat vom Energiesystem wird immer alles da sein. Jede Geschichte bleibt. Du kannst sie nur verändern. Du kannst sie nur von dir lösen, aber nicht loslassen. Sie wird nicht wegfliegen. Denn wie oft heißt es zum Beispiel, wenn man älter wird, ne? Ja, der ist wieder Opa. Oder der ist wie die Mama. Oder der ist wie der. Ja, warum? Weil wir die Geschichte mitnehmen. Das weiß man übrigens heute auch in der Wissenschaft schon, dass wir die meisten Dinge nicht genetisch vererben, sondern wir vererben die Geschichte. Wir nehmen die Geschichte mit. Und du hast vielleicht schon einmal gehört, auch, wenn zum Beispiel sich die Alten dann zu den Enkeln am Boden sitzen, dann sagen die Jungen plötzlich, schau her, da nimm diese Zeit, der ist nur blöder wie der Bub. Ja, warum? Der Körper vergeht und das innere Kind kommt zum Vorschein. Er beginnt das zu leben, was er in der Kindheit nie zu leben hat dürfen. Das sind wichtige Themen. Und das hat man auch in der Sterbebegleitung, erlebt man ja das immer. Dann, du begleitest ja nur mehr das innere Kind, nicht mehr den Körper, der verfällt ja. Das sind ganz entscheidende Dinge. Und ich glaube, wenn wir uns auf diese Grundbedürfnisse besinnen würden, wir würden viel verändern können im Leben. Und das sind entscheidende Themen, die wichtig sind.
In diesem einen kurzen Zitat von dir, der Aussage zu dem Thema zwei Lebenshälften, hast du auch das innere Kind aber kurz erwähnt, dass quasi der Gesundheitszustand abhängig ist irgendwie von der Entwicklung des inneren Kindes in der zweiten Lebenshälfte.
Vollkommen richtig. Es ist so, wir kommen ja auf die Welt frei, sage ich jetzt mal. Ne? Und wir werden in den ersten 3 Jahren ja so beeinflusst, dass wir unser eigenes Motiv ja komplett verlieren. Und am meisten werden wir beeinflusst von der Liebe, von der sogenannten Liebe, weil wir uns ja alle so lieben. Nicht? Das Schlimme dabei ist, dass wir uns ja nur in der Liebe verletzen, nicht im Hass. Denn die, die sich hassen, kommen eh nie zusammen. Aber die, die sich angeblich lieben, sind immer zusammen. Und da ist eine Wahrnehmung, denn es gibt ja, für mich gibt es ja auch keine Lüge, es gibt auch keine Wahrheit, es gibt nur eine Wahrnehmung in dem Moment. Und du hast eine andere Wahrnehmung zu dieser Situation als ich. Und jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung. Also gibt es viele verschiedene Wahrheiten. Und eine Lüge entsteht ja erst in einer Situation, wenn wir die Erwartung der Liebe nicht erfüllen können. Und ich darf ein kleines Beispiel erzählen, damit du weißt, was ich meine, wie sich die Situationen mit den Jahren verändern. Wie entsteht eine Lüge? Ein Kind wird geliebt in der Familie. Von den Eltern, das einzige Kind, die Schule beginnt, der erste Schultag. Der Mama und der Papa sagen, wow, du bist so lieb und du gehst in die Schule und wir erwarten dich hinterher, wenn du nach Hause kommst, feiern wir natürlich zum Essen. Der Papa kommt extra von der Arbeit nach Hause. Die Oma gibt dir noch eine Schultüte und. Und ich fahre dich in die Schule, nach Hause musst du selbst gehen. Und wir freuen uns, wenn du nach Hause kommst, denn wir lieben dich so sehr. Das Kind hat in den ersten 7 Jahren nur diese Liebe erlebt. Es wusste nicht, dass es andere Lieben gibt. Es geht in die Schule läutet, das Kind läuft nach Hause, natürlich in den Gedanken, wow, ich werde ja geliebt, ich laufe nach Hause, die Oma gibt mir ein Geschenk, der Papa kommt extra nach Hause, alle lieben mich so abgöttisch. Und es läuft und es läuft. Und plötzlich hört sie jemand, der schreit, hallo. Und sie läuft noch weiter, aber nein, der Gedanke, ich muss nach Hause, aber da schreit jemand. Und plötzlich sieht sie ein kleines Mädchen in der Wiese sitzen. Wie sie mit den Blumen zur Blumengrenze macht und sagt, hallo, komm her zu mir. Aber ihr Gedanke war, ich muss nach Hause, ich muss ja die Liebe erfüllen. Aber diese Energie hat sie angezogen, dieses Kind in der Wiese. Und sie ging zu dem Kind hin und sagt, was magst du? Sie setzt dich her, wir machen Blumengrenze. Wow, das ist so schön. Und die Zeit vergeht und sie vergeht und plötzlich wurde es Abend. Denn vor lauter Freude eine neue Liebe gefunden zu haben, eine Freiheit, wo ich tun kann, was ich will. Und plötzlich kommt der Gedanke, oh Gott, meine Oma hat gewartet, mein Papa ist nach Hause gekommen. Was werden die jetzt sagen? Die werden auf mich böse sein, die werden über mich schimpfen. Und tausende Gedanken plötzlich. Diese Liebe war weg, das Mädchen sagt, bleib noch. Und sie sagt, nein, ich muss laufen. Und sie läuft und läuft und läuft nach Hause und denkt sich eine neue Wahrheit aus. Eine Wahrheit, wo sie die Menschen nicht verletzen muss, die sie so sehr lieben. Und die sagen dann, wenn du nach Hause kommst, lüg uns ja nicht an, wo warst du? So entstehen Lügen, weil die meisten Menschen nur lieben mit einer Erwartung.
Aus all diesen Erfahrungen deines Lebens jetzt, der bisherigen Jahrzehnte, der Erfolge, der Herausforderungen, auch der schwierigen Momente, was ist so aus deiner Sicht der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich des Lebens auch sagen, ich will erfolgreich, glücklich erfolgreich sein?
Der wichtigste Tipp von mir ist, mach ja nichts, was die anderen sagen. Das ist der wichtigste. Der zweite ist, sei dir bewusst, wenn du es bist, der diesen Erfolg leben möchte, dann musst du alles geben. Alles. Wenn ich sage alles, heißt es alles. Und wenn du auch einmal, zwei, dreimal im Leben alles verlierst, du verlierst nichts. Du schaffst dir immer nur wieder Freiraum. Wenn alle rund um dich sagen, du bist ein Versager und du bist ein Nichts und aus dir wird nichts werden, bleib dir selbst treu. Bleib nur dir treu. Denn du bist ein Unikat. Du bist etwas Außergewöhnliches. Du bist ein Mensch mit allen Fähigkeiten, die du brauchst, um erfolgreich zu werden. Du wirst deinen Erfolg nicht leben wie er. Du wirst deinen Erfolg nicht leben wie sie. Du wirst deinen Erfolg nicht leben wie der. Auch nicht wie die Eltern. Du wirst deinen Erfolg leben. Nur deinen.
Dein Leben passt jetzt an sich eh schon in keine Schublade hinein, wenn man das so salopp formulieren darf. Was war das Verrückteste, was du jemals gemacht hast?
Das Verrückteste war, wie ich dazu mal, ich hatte mein erstes Fitnessstudio, sieht jetzt schon so lange aus, Wahnsinn, sieht jetzt ja schon sehr lange aus. Ich war dazu mal 33 Jahre, war geschieden, ich war alleine und habe nur gearbeitet. Ich muss fast sagen, das war natürlich für meine Kinder damals nicht das Optimale, ist ganz klar. Wenn mich heute jemand fragt, ob ich der optimalste Vater war, ob ich alles richtig gemacht habe, ich könnte das nicht beantworten, es geht nicht. Ich habe einfach mein Leben so gelebt und habe versucht, das Beste zu geben. Aber ich habe gearbeitet und gearbeitet und eines Tages hatten meine Mitarbeiter gesagt, du, der fällt uns um. Wir schenken ihm eine Reise. Und ich war noch nie geflogen, kannst du dir das vorstellen. Und ich sagte, ich will nicht weg. Ich bin nie weg gewesen, weil ich habe nur gearbeitet und war für meine Mitglieder, für meine Freunde da und für alles, was ich gemacht habe. Dann sagen die, nein, wir schenken dir eine Reise zum Geburtstag. Du musst wegfliegen. Dann habe ich gesagt, ja, wo soll ich hinfliegen? Haben sie gesagt, ja, wir haben den Chef vom Reisebüro, der bei uns trainiert. Und gehst hin und fragst um eine Reise und die wird dir bezahlt. Ich habe mir gedacht, okay, dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ja, Karl hat er gehört, sage ich, grüß dich. Also ich soll wohin fliegen? Ne? Der sagte, wo willst du denn? Das weiß ich auch nicht, ich wohne nirgendwo. Hat er gesagt, na, wo willst du denn? Sage ich, weiß es nicht. Habe ich gesagt, was ist das Weiteste? Das Weiteste. Hat er gesagt, na, ich hätte zwei Dinge noch. Kalifornien oder Mexiko. Habe ich gesagt, was ist denn das Weiteste? Hat er gesagt, Mexiko. Dann fliege ich dorthin. Und heißt, ich habe nicht einmal gewusst, wo ich war, noch nirgendwo und ich war alleine. Sagte, ja, buche ich dir. Und dann denke ich mir, Mexiko, weißt du, ich habe immer gleich so Schlüssel erfunden. Mexiko, ich habe mir, wie wir den Fernseher bekommen haben, damals Elvis Presley Filme. Und wie der in Mexiko, hula, hula, weißt du, und die Dinge, haben gesagt, Wahnsinn. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn ich dort ankomme, weißt du, da habe ich noch gut ausgeschaut mit 33, und wenn ich dort ankomme, da werden mir die alle Blumenkränze umlegen. Und weißt du, ich war immer so ein Träumer. Jeder würde sagen, der Vollidiot, aber ich war immer ein Träumer. Ich habe immer gedacht, ich werde einmal ein Superstar werden und ich werde einmal den Menschen allen helfen auf der Welt. Das, was ich ja heute noch gerne tue. Und so war es auch mit Mexiko. Und ich flog dorthin mit der Erwartung, wenn ich dort aussteige, na, da werden die dastehen mit den Blumenkränzen. Ja, so war es natürlich nicht. Ich bin ausgestiegen mit keinem Wort Englisch, stell dir das vor damals, keinem Wort Englisch. Und stieg dort aus, natürlich war es 50 Grad. Dann hat da ein Bus gewartet, ohne Fenster, ohne Türen. Weißt du, die Mexikaner sind drin gesessen mit Händeln und mit den Ziegen. Und ich war nicht so organisiert, weißt du, und die haben mich dann mitgenommen, so, ich muss in die Stadt, ne? Und dann sind wir nach Acapulco. Dann war das Hotel, wo ich gewohnt, das war ja gebucht, ne? Und dann dachte ich mir so am dritten Tag, das halte ich nicht aus, ne? Verstanden habe ich auch keiner. Dann hat mich einer immer so angesprochen, ein Amerikaner auf Englisch, und ich sage immer ja, ne? Und ich habe immer ja gesagt, und dann hat er mich eingeladen zum Essen, dann bin ich draufgekommen, dass dieser Schwule ist. Mit den Schwulen habe ich auch noch nichts dran gehabt, damals. Ich bin ja nicht gegen Schwule, aber ich mag es nicht, wenn mich jemand abbaggert. Ne? Und der hätte mit mir schlafen wollen. Das war mein erstes Erlebnis, schon mein furchtbares. Ne? Da habe ich gedacht, nein, das halte ich nicht aus. Und dann habe ich da, bin ich da herumgelaufen, und dann habe ich einen kennengelernt und habe gesagt, du, wo sind da die Kippensprenger? Da gibt es ja Kippensprenger. Das habe ich im Fernsehen gesehen bei Elvis Presley. Hat er gesagt, ja, ich fahre dich dorthin. Mit so einem Fischerboot sind wir dort hingefahren. Und da gibt es ja eine Seite, die ist 84 Meter, wo die Mexikaner runterspringen. Und eine Seite, die hat nicht ganz 42 Meter so herum. Da sind viele Zuschauer gestanden. Und ich frage, ja, aber was machen? Ja, die springen von dort runter. Und da springen manchmal so wahnsinnige Touristen runter. Aha, na, Wahnsinn. Na, und bei mir ging es schon wieder los, weißt du. Und dann habe ich denen da drüben zugeschaut, weißt du, die sind ja raufgeklettert, weißt du, und haben sich dann bekreuzigt und springen da runter. Und dann frage ich, ja, wie geht das? Ja, der fühlt genau, wenn er runterspringt, dann muss die Welle zum Felsen gehen. Und genau wenn er ankommt, muss die Welle wieder weggehen, damit es ihn wegreißt. Wenn die Welle zum Felsen kommt, zerschmettert es ihn. Das ist eine Sekundenaufnahme, weißt du, das haben die im Gefühl. Und ist mir auch klar gewesen, ne? Ist klar, wenn die Welle kommt, dann bist du zerschmettert, wenn sie dich wegreißt, also du musst genau springen, die können das fühlen, die berechnen sich das. Und ich dachte mir, da kann ich nicht runterspringen, aber wenn ich da springen würde, bei diesen 42 Metern, das wäre schon was. Ich hab noch nie einen Köpfler gemacht dazu was. Und dann ging ich dahin, weißt du, ich habe nur meine Shorts angehabt, ich bin ja immer so herumgelaufen dort in Mexiko, und dann stand ich dort auf dem Felsen, und die ganzen Zuschauer haben geglaubt, ich bin der Springer. Weißt du, und plötzlich beginnen die zu applaudieren dort. Und yeah, yeah, yeah. Denke ich mir, oh Gott, was mache ich jetzt da? Und dann habe ich, weißt du, und dann kommen wir, sehen wieder die Dinge. Und dann bin ich echt gesprungen. Ich bin natürlich nicht im Kopf herausgesprungen. Und ich hab nur gebetet. Ich habe mir gedacht, Herrgott, lass mich ja überleben, wenn ich da runterkomme. Nicht? Und dann bin ich runtergekommen. Natürlich, ich habe den wildesten Einlauf gehabt. Denn ich bin da runtergeschossen in das Meer. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bin Gott sei Dank, habe ich das überlebt. Und bin dann gleich, ich bin nicht mehr zu den Zuschauern, gleich hinten raus, und dass mich ja keiner gesehen hat, weil es hat mir natürlich alles wehgetan. Aber das war das größte Erlebnis. Und darum sage ich immer, Freunde, macht etwas, das das Leben lebenswert macht. Weißt du, über das du reden kannst. Weil heute noch rufen mich ja viele an, die sterben müssen. Ne? Und ich sage immer zu den Menschen, was hättest du am liebsten gelebt? Und sie erzählen mir immer solche Dinge. Hätte ich das noch? Hätte ich das noch? Ich kann noch gut erinnern, vor einigen Jahren ruf mich ein lieber Freund an, der war 12 Jahre alt, wie er zu mir trainieren gekommen ist. Da war ich schon sehr erfolgreich. Und der ruft mich an, den habe ich 20, 30 Jahre nicht gehört. Und sagte, ja, Michael, kennst du mich noch? Ja, so Thomas, ich kenne dich, an der Stimme sofort. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Sagt er zu mir, Michael, ich habe zwei Fragen an dich. Ich habe gehört, dass du die größten Autos, die schönsten Autos auf der Welt fährst, aber keines gehört dir. Da habe ich gesagt, ja, du hast vollkommen recht. Ich gebe jedes wieder zurück. Dann habe ich gesagt, zweite Frage ist, ich habe gehört, dass du in den teuersten Hotels auf der Welt wohnst, aber kein Geld hast. Sage ich, ja, da hast du auch recht. Ich wohne in den teuersten Hotels auf der Welt, habe aber nie ein Geld auf der Seite. Sagte, wie kann man so leben? Habe ich gesagt, Thomas, warum rufst du mich an? Hat er gesagt, er war damals 49. Hat er gesagt, weißt du, ich habe Krebs. Und zu mir haben die Leute alle gesagt, ruf den mich an, das ist so ein Heiler geworden. Der kann dir vielleicht helfen. Dann habe ich zu ihm gesagt, Thomas, ich kann dir nicht helfen. Aber ich könnte mit Herrgott reden und ich weiß eine Lösung. Du musst dein Mindset verändern. Und weißt du, für jeden Menschen, der mich, die brauchen mich nur anrufen, dann spüre ich, was dieser Mensch hat. Und dann frage ich ab und dann kommt eine Affirmation für ihn. Und eine wirkliche Affirmation ist eine Affirmation, die du im Geist nicht greifen kannst, aber deine Seele kann ich spüren. Weißt du, das ist eine Wortformulierung, die manchmal kryptisch ist, aber sie funktioniert. Und ich habe wahre Wunder erleben dürfen damit. Wahre Wunder. Bei Kindern genauso wie Erwachsenen. Und ich sagte, wenn du diese auswendig kannst, dann rufst du mich wieder an. Wir hatten ein halbes Jahr keinen Telefonkontakt und er konnte sie nicht auswendig. Er erzählte mir immer wieder, dass nein, jetzt haben sie ihn operiert, es ist jetzt alles erledigt und der Krebs ist weg und er hat sich ein Mountainbike gekauft, er hat ihn totgefahren, so Dinge hat er mir erzählt. Da habe ich gesagt, Thomas, achte auf deine Wortwahl, was du sprichst. Dann habe ich gesagt, sagt er, ja, wie muss ich es auswendig können? Dann habe ich gesagt, wenn ich dich um 3 in der Früh anrufe und dich am 4. Absatz das 5. Wort frage, musst du es mir sagen können. Dann beginnt es halt in der Zelle sich zu verankern, zu vibrieren. Dann beginnt eine neue Ideologie zu entstehen. Er konnte es nicht. Und dann rief er mich wieder an nach 4 Monaten und sagte, Michael, mein größter Wunsch war immer, eine Mercedes zu fahren. Soll ich ihn mir jetzt kaufen? Soll ich kaufen dir? Denn so lange kannst du nicht mehr fahren. Sagt er, warum? Sag ich, weil du sterben wirst. Du wirst es nicht verändern, weil du dich nicht veränderst. Das letzte Mal war Dezember, wie er mich angerufen hat von der Palliativ. Dann hat er gesagt, Michael, jetzt lerne ich das auswendig. Jetzt habe ich Zeit. Ich lerne es. Sag ich, die paar Wochen lerne es. Das ist ganz entscheidend, da wirst du anders übergehen. Und er ist leider gegangen. Und so geht es vielen Menschen. Das heißt nicht, dass es nur immer am Mindset liegt. Die Medizin ist auch schon wichtig, brauchen wir gar nicht reden. Aber alles ineinander, weißt du? Und dich verändern zu wollen, heißt auch in der geistigen Haltung alles zu geben. Und ein Mindset zu verändern, dich neu auszurichten, das ist eine Arbeit. Und ich sage immer zu den Menschen, wenn die bei mir auf einem Seminar waren, sage ich, wenn ihr nach Hause geht, vergesst alles, was ich euch gesagt habe. Versucht eine Nuance zu verändern, nicht alles. Vielleicht ein Wort in eurem Wortschatz. Vielleicht eine Gestik zu eurem Partner. Vielleicht nur ein Augenzwinkern, das anders ist wie gestern. Weißt du, wenn du sonst am Morgen aufgewacht bist und zu deinem Partner gesagt hast, wenn du nur überhaupt was sprichst am Morgen, dann zu deinem Partner sagst, ja, steh auf oder riech's Frühstück her. Und ich könnte auch aufstehen und sagen, zu meinem Partner mich drehen und sagen, wow, es ist einfach so ein Traum, dass es dich gibt. Wir dürfen heute wieder gemeinsam das Frühstück erleben. Ist das nicht faszinierend? Ich war nicht immer so. Auch bei mir hat sich das verändert. Mein Leben war nicht immer so wie heute. Ich bin jeden Tag in der Veränderung. Aber könnten wir das nicht alle tun?
Wir sind jeden Tag des Lebens in Veränderung. Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie würdest du heute verbringen?
Genau das Gleiche, was ich immer gemacht habe. Mit meiner Frau, mit meiner Christine, den Tag 24 Stunden zu leben, wie ich ihn sonst lebe.
Gibt es aus all dem, aus deinem Leben, aus diesen Jahrzehnten, aus diesen Erfahrungen, sowas wie eine wichtigste Erkenntnis?
Ja, die wichtigste Erkenntnis ist, das Leben ist nur ein Momentum. Wir versuchen immer die Zeit wahrzunehmen. In Wirklichkeit gibt es keine Zeitnehmung. Es gibt nur eine fiktive Wahrnehmung. Wenn der Mensch älter wird, sagt er immer, die Zeit vergeht viel schneller. Sie vergeht nicht schneller, du vergehst. Und darum nimmst du dich anders wahr. Das heißt, es lebt nur das Momentum. Wenn du darauf wartest, dass die Zukunft sich verändert, vergiss es. Wenn du in der Vergangenheit lebst, vergiss es. Es ist nur der Moment entscheidend. Nur der Moment.
Jetzt haben wir sehr viel gehört über dich, dein Leben, deine Herausforderungen, deine Erfahrungen, deine Erfolge und auch dein Denken. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Michael Alois Wagner, was hat ihn ausgezeichnet, was sollte man diesen jungen Menschen antworten?
Ich würde sagen, ein Mensch, der mit Worten umgehen gelernt zu haben. Warum mit Worte, um den letzten Satz zu unterstreichen? Es gibt Menschen, die mit ihren Worten jemanden verletzen, entwürdigen, zerstören, diskriminieren, verleumden und manchmal sogar, wenn es zu lange dauert, damit langsam töten. Wenn uns nur das bewusst werden würde zum Schluss, wenn uns das bewusst wird, dass diese Kleinigkeit, ein Wort, jemand verletzt, zerstört, diskriminiert, verleumden kann, da könnten wir doch ab heute beginnen, mit unseren Worten jemanden zu beflügeln, jemanden zu begeistern, jemanden zu vitalisieren. Und wenn wir noch den Mut haben, in unsere Wortwahl die Schwingen der Liebe hineinfließen zu lassen, dann könnten wir beginnen zu heilen. Das ist meine Botschaft.